Unternehmereinblicke. Welche Erfahrungen haben erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer auf ihrem Wachstumspfad gesammelt? Wie haben sie Rückschläge gemeistert? Wie achten sie auf sich selbst? Das steht in diesem Format des Passion for Business Podcasts im Mittelpunkt. Passion for Business. Mit uns werden Gründer Unternehmerhelden.
Willkommen zurück zum Passion for Business Podcast. Heute mit einer Premiere. Wir starten nämlich das neue Format Unternehmer Einblicke. Worum geht es in dem Format? Wir werden regelmäßig mit Unternehmerinnen und Unternehmern darüber sprechen, wie sie ihre Herausforderungen auf dem Weg zu einem erfolgreichen Unternehmen gemeistert haben. Also, wie haben sie Berge erklommen? Wie haben sie aber auch Täler durchschritten und sind daraus gestärkt hervorgegangen? Zum Auftakt des neuen Formats begrüße ich Fabian Silberer vom Unternehmen Safdesk. Fabian und ich kennen uns schon relativ lange. Wir haben schon sehr früh auch für Gründer.de damals über Safdesk berichtet und die Anfänge des Unternehmens. Und Anfang Mai 2021 ist Safdesk dann auch mit einer Meldung rausgegangen, dass sie eine 50 Millionen Euro Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen haben. Die Mitarbeiterzahl liegt weit über 100. Insofern ein enormes Wachstum, das Safdesk durchgemacht hat. Und ich bin mir sicher, dass Fabian eine ganze Reihe an Unternehmereinblicken heute beisteuern kann. Fabian ist uns aus Offenburg zugeschaltet. Hallo Fabian, schön, dass du da bist.
Hallo René, ich freue mich riesig.
Steigen wir gleich ein. Für alle die, die Safdesk im Prinzip jetzt noch nicht kennen, wie würdest du für Safdesk pitchen?
Safdesk ist eine Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmen und Selbstständige. Mit Safdesk kann man Rechnungen schreiben, Belege erfassen, die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater vereinfachen. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, das Finanzleben von Selbstständigen und kleinen Unternehmen so unbeschwert wie möglich zu machen.
Eure Gründung liegt ja schon ein Stück weit zurück. Ich glaube, 6-7 Jahre so in etwa, ne?
Genau.
Wie seid ihr damals auf die Idee gekommen?
Ja, wie kommt man auf eine Buchhaltungssoftware, ne? Also als 22-Jähriger, da hat man natürlich große Träume und dann landet man plötzlich bei einer Buchhaltungssoftware. Das war jetzt nicht unsere ursprüngliche Idee, das muss man ganz ehrlich sagen. Hatten wahrscheinlich auch nicht die besten Voraussetzungen. Wir waren keine Buchhalter, nicht in Steuerberaterfamilie groß geworden oder irgendwas dergleichen. Sondern Marco und ich, wir haben die Firma gegründet, damals als, ich sag's mal, Softwarebude. Wir haben Software entwickelt für andere Unternehmen. Und dann in unserer eigenen Selbstständigkeit und gleichzeitig so ein bisschen mit einem Kindheitstrauma. Wir sind beide in selbstständigen Familie groß geworden und ich weiß es noch genau. Ich kann mich nach wie vor daran erinnern, dass mein Papa immer samstagmorgens die Buchhaltung machen musste und das Papierchaos auf seinem Schreibtisch sortieren musste. Und dann mit unserer eigenen Selbstständigkeit zusammen, die paar Jahre später feststellt, unser Steuerberater verlangt von uns, dass wir die Belege in einem Schuhkarton zu ihm bringen sollen, damit er das wieder abtippen soll. Und als junger Softwareentwickler und gleichzeitig mit so einem Kindheitstrauma war das für uns einfach nicht nachvollziehbar. Und dann haben wir gesagt, hey komm, wir müssen da was machen. Und das war quasi auch der Startschuss von Safdesk.
Also das Problem war klar, was es gab. Die Lösung lag auch ein Stück weit auf der Hand. Dann trotzdem, was war die Motivation dann? Also gibt ja auch noch andere Alternativen. Du hast ja gesagt, ihr wart jung, klassische Beraterkarriere vielleicht. Insbesondere, wenn ihr einen IT-Background habt, war ja zumindest zu der Zeit eigentlich auch noch eher der Karriereweg der Wahl. Aber was hat euch wirklich motiviert, zu sagen, okay, dann gründen wir jetzt. Traum nach dem großen Geld oder wo kam die Motivation dann her?
Geld war es tatsächlich nie. Also natürlich ist irgendwie Geld verlockend und man kann sich schöne Dinge damit kaufen. Aber wir haben uns, also musst du dir vorstellen, wir haben uns nach dem Studium selbstständig gemacht und haben uns irgendwie 1.000 Euro Gehalt auszahlen können. Also das war jetzt nicht sonderlich viel. Deswegen kann man, glaube ich, mit dem Geldargument bei uns nicht kommen. Wir haben dann einfach gesagt, hey, wir möchten unser eigener Chef sein. Wir waren beides in eher mittelständischen Unternehmen, beziehungsweise Marco war im Großkonzern bei Siemens angestellt und wir kamen aus der klassischen ERP-Welt. Und das war für uns alles so ein bisschen angestaubt und ging uns zu langsam und gleichzeitig eben, wenn du in selbstständigen Familien groß wirst und gleichzeitig diese Freiheit schätzt und gleichzeitig diese Verantwortung und auch die Möglichkeit, wirklich was zu bewegen, das war das, was uns angetrieben hat. Und dann mit unserem Hobby, dem Programmieren gemeinsam, das war eigentlich der Grund, warum wir uns selbstständig gemacht haben. Dann wollten wir einfach ein eigenes Baby haben, ne? So ein eigenes Softwareprodukt. Dann haben wir Stück für Stück ausprobiert und eben, wie vorhin erzählt, festgestellt, okay, Buchhaltung, da ist echt viel im Argen im Markt. Und da können wir was tun dafür. Das hat einfach so zur richtigen Zeit, mit den richtigen Kompetenzen, am richtigen Ort, mit einer sehr langfristigen Motivation, einfach weil wir das gerne tun, nicht weil wir irgendwie schnell und hektisch reich werden wollen. Ich glaube, das ist so ein bisschen unsere Grundessenz und nach wie vor auch die Grund-DNA von Safdesk.
Mhm. Wie habt ihr damals die ersten Schritte finanziert?
Wir haben immer angefangen eben als Softwareentwickler. Das heißt, wir hatten sofort Projekte, wir hatten Umsatz. Und durch diese Projekte haben wir dann quasi unser eigenes Wachstum finanziert. Die ersten Mitarbeiter eingestellt, in Safdesk investiert, also so, ich sag mal, 80% der normalen Arbeitszeit als Dienstleister gearbeitet und dann nochmal 100% on top von der normalen Arbeitszeit als in Safdesk reingesteckt, weil dafür unser Herzblut so haben wir am Anfang finanziert und weißt du, wir haben bis 2017 haben wir nebenher Projekte gemacht. Also erst mit dem ersten Venture Capital Geld haben wir dann gesagt, okay, wir machen jetzt nur Safdesk. Vorher war das wirklich so ein Gemischtwarenladen und immer mit der Ambition, okay, lass uns ein Produkt richtig machen.
Warum habt ihr so lange gewartet mit der Investorensuche? Weil euch die anderen Projekte einfach so sehr in Beschlag genommen haben oder weil ihr das gar nicht so auf dem Radar hattet?
Wir haben das ja ehrlich gesagt gar nicht verstanden. Also wir haben bis 22 gegründet. Wir waren nicht an der WHU, wir hatten keine Beraterkarriere, wir sind nicht in Berlin aufgewachsen, wir sind hier in Offenburg, ne, das ist ja eine ländliche Region und da willst du nicht, also du schaust, das siehst du natürlich so, Mark Zuckerberg kennst du aus dem Fernsehen, kennst Facebook und Co. und das ist da alles groß geworden in der Zeit, ne? Und das war das schon, aber das war einfach zu fern, zu weit weg und wir hätten nie gedacht, uns anmaßen können, dass wir eine große Firma bauen können. Und so sind wir da Stück für Stück auch reingewachsen, das war glaube ich ganz gut, weil wir uns sehr stark mit den einzelnen Wertschöpfungsketten beschäftigen können. Heute kann ich das so abstrakt ausdrücken. Damals war das einfach, wir wollten halt coden und Online-Marketing machen. Mhm. Und so konnten wir uns sehr tief einarbeiten, haben ein sehr fundiertes Business gebaut, was nach wie vor, glaube ich, Safdesk ist, ne, wo wir Venture Capital finanziert sind und viel Geld ausgeben. Aber wir sind sehr, sehr profitabel im Kern und haben immer ein sehr profitables Geschäftsmodell, sind ja kostenbewusst. Und über die Jahre haben wir dann gelernt, richtig, richtig groß zu denken. Und natürlich sind dann so Schritte wenn Investoren dann auf dich zukommen und investieren möchten, das ist dann erstmal befremdlich, aber du freundest dich damit an, lernst davon. Und wenn du dann das Geld dann auch auf die Straße bekommst, dann ist das natürlich eine unglaublich tolle Bestätigung. Und so denkst du dann halt immer größer.
Lernen ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, die erste Finanzierungsrunde ist meistens die schwerste, die herausforderndste für die Gründer. Wie seid ihr die Runde angegangen und was hättest du im Nachhinein mit den Erfahrungen anders gemacht?
Boah, die erste Finanzierungsrunde, die war richtig wild. Also die allererste, muss man fair sein, die haben wir tatsächlich vergeigt. Also wir haben damals Business Angels, die sind auf uns aufmerksam geworden. Wir haben da gepitcht bei so einem Pitch-Wettbewerb im Karlsruhe beim Cyberforum. Das war wirklich sehr, sehr gut. Tolles Format, tolles Netzwerk auch. Und dann haben wir festgestellt, dass da wirklich viele interessiert sind. Also wirklich 13, 14, 15 Business Angels wollten investieren. Die haben uns dann so ein Termsheet auf den Tisch gelegt, ne? Diese Absichtserklärung. Wir haben das dann durchgelesen und haben da wirklich kaum was davon verstanden. Also ich weiß noch genau, wir haben das gegoogelt, die Begriffe hier, Tag-Along, Track-Along, wie das ganze Zeug heißt. Haben dann aber keinen Rechtsanwalt dazu genommen. Erst sehr, sehr spät und 2 Tage vor Notartermin ist der Deal letztendlich geplatzt, weil wir dann gesagt haben, hey, das ist nicht kein guter Deal für uns, wir wollen das nicht so eingehen. Und das war mehr oder weniger ein Vertrauensbruch für die Business Angels. Damals sehr schade und hätte uns auch fast in den Ruin getrieben, muss ich ehrlich gestehen. Aber als rückwirkend betrachtet war das wahrscheinlich Gold wert. Also ich wüsste nicht, wo Safdesk stehen würde. Hätten wir den Deal damals so gemacht, das hätte uns viel, viel zu stark eingeschränkt und hätte Safdesk viel zu klein bleiben müssen. Deswegen kann ich nur sehr, sehr froh sein. Es waren damals Pitch-Wettbewerbe, damit angefangen, dann Business Angels gefunden, dann festgestellt, okay, Business Angels sind wirklich nicht immer gut. Es gibt gute Business Angels, aber es gibt auch sehr, sehr viele nicht gute Business Angels. Und das war so unser erstes Learning aus der Finanzierungsrunde. Und bei der ersten richtigen Finanzierungsrunde, die dann auch geklappt hat, das war Lea Partners aus Karlsruhe und das Family Office Wecken. Und da muss man schon auch ehrlich sein, das ist uns ein bisschen glücklich zugelaufen. Wir haben da immer wieder gepitcht bei Pitch-Wettbewerben, waren jetzt aber nicht so die schönste Braut im Salon, ja, ja, könnte man jetzt sagen, sondern ja, da war wahrscheinlich Lea dann da und hat gesagt, hey, komm, lass uns das machen. Hatten damals noch einen sehr, sehr coolen Deal auf dem Tisch. Und für dieses Vertrauen sind wir natürlich sehr, sehr dankbar. Aber das war jetzt keine riesige Finanzierungsrunde mit wahnsinnig viel, dass da wahnsinnig viele Leute investieren wollen. Das hat sich jetzt über die Jahre natürlich geändert und heute rennen die uns hinterher wie noch was. Aber damals war das wirklich hart. Also wir haben viel gepitcht, viele Klinken geputzt und hatten dann wahrscheinlich auch einfach Glück mit den richtigen Leuten am richtigen Ort.
Nochmal daran kurz eingehakt, weil ich glaube, das ist das Spannende, was man da auch mitnehmen kann, neben dem Thema, ne? Einfach pitchen zu gehen, immer wieder sich vorzustellen und so den passenden Investor zu finden. Weil du hast ja gesagt, ihr habt Termsheets auf dem Tisch gehabt, ihr habt Bedingungen dann vorgefunden, die ihr dann angefangen habt zu verstehen, nachzuvollziehen und in der Bewertung auch festgestellt habt, naja, das ist vielleicht für den Investor vorteilhaft, für mich nicht. Kannst du dich noch daran erinnern oder welche dieser oder worauf würdest du angehende Gründer wirklich darauf hinweisen, okay, wenn ihr sowas in den Termsheets lest, passt auf, verhandelt das nach, akzeptiert das nicht blind. Sind dir da noch so 2, 3 Dinge in Erinnerung?
Ja, die Welt hat sich seither stark geändert, ne? Es ist wahnsinnig viel Geld im Markt, aber so über die ganzen Finanzierungsrunden, die wir jetzt gemacht haben, also 3 in Summe, das ist auch nicht die Welt, aber mittlerweile machen wir das meiner Meinung nach auf einem sehr, sehr professionellen Niveau, gibt einen sehr strukturierten Prozess. Aber was ich auf jeden Fall angehenden Gründern raten würde, ist, holt euch so früh wie möglich einen sehr guten Rechtsanwalt hinzu, der nur solche Finanzierungsrunden macht in der Regel. Also nicht der, ich kenne da einen Rechtsanwalt, der hat schon mal eine Unternehmensbeteiligung gemacht. Sehr, sehr gefährlich. Das ist mehr als gefährliches Halbwissen, weil viele Rechtsanwälte finden das sehr schön, sehr spannend. Da können sie auch mal wieder was lernen. Aber es geht da nicht darum, dass die Rechtsanwälte was lernen, sondern dass man hier eine Eheschließung vollzieht zwischen Unternehmen. Und das sollte wirklich ein Profi ran, der solche Finanzierungsrunden ständig begleitet. Und der passt dann auch schon sehr auf, was aktuell gängig im Markt ist, was nicht gängig im Markt ist. Und für uns mittlerweile ist klar, wir holen Investoren hinzu, weil die an uns glauben. Deswegen ist für uns klar, dass Marco und ich im Driver's Seat bleiben. Also hier Geschäftsführerposition ist gesichert, auch weiterhin lange gesichert, dass so ein Beirat oder auch Investoren das Unternehmen nicht zu stark blockiert. Natürlich müssen wir treuhänderisch mit Geld umgehen von den Investoren und deswegen haben die auch gewisse Vetorechte oder zustimmungspflichtige Geschäfte, bei denen wir das okay von ihnen holen. Deswegen ist immer wichtig, dass man auch eine gute Beziehung hat. Aber auch diese Geschäfte sollten einen einfach nicht zu stark einengen. Und dann gibt es auch sowas wie noch mehrfache Liquidationspräferenzen und das ganze Zeug. Das hat man früher alles mal gemacht. Das ist meiner Meinung nach auch komplett nicht mehr en vogue. Also weil einfach der zu viel Druck im Markt ist. Mhm. Und die gute Gründer suchen sich die Investoren aus und nicht andersherum.
Wer pflegt euren Cap-Table?
Also wir pflegen das alles selbst und sind da auch sehr bedacht darauf, den sehr schlank zu halten. Mhm. Also wir haben teilweise auch Investoren rausgekauft. Das Land Baden-Württemberg war am Anfang mal bei uns investiert, in der ersten Runde mit eingestiegen. Ganz, ganz tolle Investoren, aber auch ab einer gewissen Zeit ist das nicht mehr so hilfreich. Und da haben wir dann, die haben wir rausgekauft, haben auch nie 20, 30 Business Angels hinzugenommen. Das ist ja am Anfang geplatzt. Das war ein wichtiges Learning. Und auch nie 28 Fonds, sondern immer gesagt, okay, wir suchen wirklich ganz genau raus, wer Sinn macht und wer nicht. Und dann, was schon mittlerweile Aufwand ist, ist so diese ESOPs, ne, diese virtuellen Mitarbeiterbeteiligungen. Das musst du schon managen. Das suchen wir jetzt auch, so einen ESOP-Manager, der dann eben die Vergütungsmodelle in Summe betrachtet. Das ist nicht zu unterschätzen, aber so ein Cap-Table würde ich immer sehr, sehr schlank halten. Also die Gesellschafterliste so klein wie möglich.
Investoren sollen das operative Geschäft nicht zu sehr einengen. Die glaube ich auch auf der Hand, dass das durchaus sinnvoll ist, weil ihr seid ja die Experten. Nichtsdestotrotz, Reporting ist ein Thema. Wie sieht das bei euch in der Praxis aus?
Heute ist das ein ein Riesenapparat dahinter. Ne? Du hast irgendwie, wir haben einen CFO, wir haben eine Finanzabteilung, eine Buchhaltungsabteilung. Das läuft, also wir geben immer 15 unser Reporting ab, schicken das an unsere Investoren heraus. Ja, das sind die wichtigsten Umsatzzahlen, die wichtigsten Kostenzahlen, also die ganze mehr oder weniger so eine Gewinn-Verlust-Rechnung dabei, aber natürlich auch die wichtigsten KPIs für unser Geschäftsmodell, ne? Software as a Service in unserem Fall. Und dann auch noch ein paar Highlights und Lowlights oder was unsere Herausforderungen sind, sagen wir es mal so, aus den einzelnen Abteilungen, Marketing, Produkt, HR und Co. Und das schicken wir immer am 15. raus. Das heißt, zwischen am 10. muss unsere Buchhaltung fertig sein, unsere interne Buchhaltung mit allem fertig durchgebucht. Zwischen 10. und 15. werden die Slides aufbereitet, also die Präsentation. Und dann geht das am 15. raus. Das ist mittlerweile sehr, sehr aufwendig. Beziehungsweise wir haben das noch relativ schlank gehalten, weil wir sehr stark in den Prozess reingekippt, dass einfach genau weiß, jeder weiß, okay, bis da und da muss das geliefert werden sein. Dann wird das einfach nur noch zusammengeführt. Aber am Anfang würde ich das wahrscheinlich jetzt keinem Gründer raten, weil da brauchst du wirklich eine Finanzabteilung im Hintergrund. Also Reporting schlank halten, weil das macht das Boot nicht schneller. Ne? Wenn du das Unternehmen als Boot betrachtest, das ist einfach nur nice to have und für die Investoren wichtig, dass man eine gute Beziehung zu ihnen hat, aber das macht das Boot halt einfach nicht schneller. Mhm. Und bei der Beteiligung, die Marco und ich jetzt selbst haben, sagen wir immer, hey, schreibt uns einmal im Monat eine Mail zusammen, schickt da eine BWA von mir aus rein, die ihr von eurem Steuerberater oder vom Buchhalter bekommt oder selbst bucht und dann schreibt einfach ein bisschen was zusammen. 3, 4 wichtigste KPIs, was ist gut, was ist schlecht, wo könnt ihr unsere Unterstützung gebrauchen, auch ganz wichtig und dann reicht das. Also keine Präsentation und sonst irgendwas, das ist nice to have, wenn ihr groß seid und professionelle Finanzinvestoren habt, aber baut lieber ein geiles Business, dann haben wir alle mehr davon.
Ja. Eigentlich ein ganz spannendes Thema, was du gerade angerissen hast, eure eigenen Beteiligung. Das heißt, ihr seid jetzt auch selber als Business Angel unterwegs, wenn ich das mal so mitnehmen kann. Willst du 2 Beteiligungen einfach mal nennen, auf die man mal schauen sollte?
Ja, Happy Hotel, also die eine, die highlighte ich ganz gerne. Happy Hotel, die machen Umsatzoptimierung für kleine und mittlere Hotels, auch hier in Offenburg. Mhm. Es sind 2 ehemalige Mitarbeiter von uns, die machen wirklich einen ganz, ganz tollen Job und geben gerade ordentlich Gas und krempeln den Hotelmarkt um. Da sind wir wirklich stolzer Investor und freuen uns auch immer wieder, wenn wir ein bisschen zeigen können oder halt was zeigen können und von unseren Fehlern lernen können gemeinsam. Man muss nicht alles zweimal machen.
Ja, alles klar. Monatlich schickt ihr das Reporting raus. Habt ihr darüber hinaus Meetings mit den Investoren, wo du auch einfach mal Probleme präsentierst oder Herausforderungen, bei denen du gerne Input von den Investoren bekommst oder bekommen möchtest, Unterstützung? Oder einmal im Jahr Jahresabschluss, Gesellschafterversammlung fertig? Wie sieht das aus?
Die klassischen Themen wie Gesellschafterversammlung oder Jahresabschluss unterschreiben und das Co. Geschäftsführung entlasten. Mhm. Ich glaube, das sind alles formelle Prozesse. Daran sollte man sich nicht orientieren. Die müssen einfach irgendwie irgendwann gemacht werden. Und das schlank, weil das ist keine sinnstiftende Aufgabe in der Regel. Das ist halt reine Regulatorik. Wir haben einmal im Quartal mit unseren Investoren ein Board-Meeting. Das ist unser Beirat. Da sind ein Großteil unserer Investoren drin, beziehungsweise dürfen daran teilnehmen. Und das sind dann auch die Investmentmanager, die bei anderen Beteiligungen dabei sind. Die sehen viel im Markt, wissen sehr viel über den Markt an sich, sind ein guter Sparringspartner, wenn es um Strategie geht, oder kennen dann jemand, der uns helfen kann bei gewissen Herausforderungen. Und das Board-Meeting läuft dann immer so ab. Wir bereiten das vor, schicken die Unterlagen eine Woche vorher raus und da steht dann, das ist auch sehr strukturiert. Da gehen wir bei gewissen Themen, gibt es eine High-Level-Übersicht, okay, wo stehen wir mit Umsatz, Kundenentwicklung, Marketing, Produkt und so. Das ist eine High-Level-Übersicht und dann nehmen wir so 1, 2 Sonderthemen raus und sagen, hey, da möchten wir heute mit euch gemeinsam darüber diskutieren. Da möchten wir von euch ein Sparring, ein Sounding von euch. Wie seht ihr das? Was habt ihr schon gesehen im Markt? Was ist gut, was ist schlecht? Was sollten wir auf jeden Fall vermeiden? Und dann gehen wir da tiefer rein. Und dadurch, dass die Investoren die Unterlagen eine Woche vorher haben, können die sich darauf vorbereiten, können ihrem eigenen Netzwerk fragen, bringen dann Themen mit, bringen Kontakte mit und dann diskutieren wir das an dem Tag. Das dauert bei uns 3 Stunden, dieses Meeting, natürlich mit Pausen und sehr, sehr diszipliniert und sehr strukturiert. Keine elektronischen Geräte, und auch ausreden lassen und Co. Das ist alles super wichtig, weil dann bist du wirklich effizient. Und so machen wir das in der Regel. Wenn ich dann eben die bilateral was brauche, also keine Ahnung, nächste Woche brauche ich Input zum Thema Organisationsdesign oder ich brauche Input zum, wie baue ich das ideale Data Warehouse auf, dann picke ich mir die Leute raus und rufe die an. Ne? Mhm. Per Telefon, schreibe ihnen eine WhatsApp, was auch immer. So klappt das bei uns eigentlich ganz gut. Haben aber auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Das setzt viel Vorarbeit, glaube ich, voraus, dass du so eine Vertrauensebene hast.
Solange alles gut läuft, geht man, glaube ich, auch mit einem super Gefühl in so ein Board-Meeting.
Ja.
Welche Tipps würdest du geben, wenn es halt mal nicht so gut läuft? Also lieber Kopf runter und hoffentlich wird bis zum nächsten Meeting alles gut oder offensiv reingehen, die Karten auf den Tisch legen, gemeinsam nach einer Lösung suchen.
Ich habe das schon so oft selbst gehört. Ruft uns doch an, wenn was schief läuft. Legt die Sachen vorher auf den Tisch, seid transparent. Und wir haben das am Anfang nicht so clever gemacht, muss ich ehrlich gestehen, und haben da dann auch draus gelernt, wie wir das besser machen sollten. Mhm. Weil wir uns vielleicht auch geschämt haben, weil etwas nicht so gut gelaufen ist oder wir gedacht haben, jetzt, da gehen wir schon schnell drüber hinweg, das ist vielleicht unangenehm. Aber nee, es lohnt sich wirklich nicht. Also ich kann jetzt immer wieder sagen, aus allen Hochs und Tiefs mit unseren Investoren, das Zeug muss auf den Tisch, was nicht gut läuft. Mhm. Und also das sollte vor dem Board-Meeting passieren. Im Idealfall hat man schon alle vor dem Board-Meeting nochmal persönlich telefoniert, hat mit denen vielleicht vorher schon mal die Leute abgeholt oder beim monatlichen Reporting, wenn mal etwas nicht so gut läuft, auf der Tonspur nochmal was hinzugegeben. Dann sagt man auch, hey, ja, wir haben uns gedacht, das trifft zu, das passiert, aber sind wir ehrlich, das ist alles so ungewiss und das sind alles Best-Guess-Annahmen. Da passiert ganz, ganz viel nicht so, wie man es erwartet hätte. Und da muss man das dann einfach auf den Tisch legen und sagen, hey, okay, es ist so ein Punkt, jetzt können wir noch 2 Stunden darüber diskutieren, was wir besser hätten machen können. Oder wir schauen jetzt mal nach vorne, und so ist ja auch mit Mitarbeitern, kurz drüber angucken, okay, was hätten wir besser machen können, was ist schiefgelaufen, welche Annahme war korrekt, welche Annahme war dann eben nicht korrekt. Und dann muss man aber direkt nach vorne gucken, weil je länger man da auf den alten Themen rumreitet, desto unangenehmer wird's. Und meistens, also ab einem gewissen Punkt, ist der zusätzliche Informationsgewinn durch die Lernerfahrung einfach nicht mehr sinnvoll. Dann ist es nur noch persönliche 1-1 hinten reindrücken, sondern auch ganz klar sagen, hey, was machen wir jetzt? Lass uns nach vorne gucken, was können wir besser tun? Hm. Und das ist, glaube ich, einfach vor dem Board-Meeting wichtig. Im Board-Meeting sollten alle Emotionen und Altlasten meiner Meinung möglichst vom Tisch sein, sodass man im Board-Meeting wirklich nach vorne gucken kann und gestalten kann gemeinsam.
Letzte Frage rund um das Thema Finanzen. Wie macht ihr eure eigene Finanzplanung?
Heute packst du einige Finanzzahlen, Finanzthemen raus. Hey, ja gut, wir sind eine Buchhaltungssoftware, da sollte man es nicht erstehen, das ist richtig, ja. Nee, du, gerne. Also eben Olli, unser CFO, der ist jetzt seit über 2 Jahren bei uns, macht da wirklich einen hervorragenden Job. Wir geben mittlerweile quartärlich ein Plan-Update heraus. Also klar, klassischerweise gibt man einmal ein Jahresbudget raus, verabschiedet das. Wir machen das einmal im Quartal, machen da ein Update darauf. Mhm. Auf das eigentliche Jahresbudget gibt es einmal im Quartal ein Update, was aber faktisch einfach ein neuer Finanzplan ist, beziehungsweise wir nehmen die alte Excel, packen die neuen Annahmen rein, die Ist-Zahlen rein und geben das einmal im Quartal raus. Und da arbeiten dann auch die unterschiedlichen Abteilungen zu. Marketing macht die Neukundenplanung, die APA-Planung, also Umsatz pro Kunde-Planung. Die läuft meistens über Customer Success und Product gemeinsam mit Olli und mir. Weil das ein bisschen komplexer ist, da läuft ja viel zusammen. Churn kommt von Customer Success. Und so hast du quasi alle Werttreiber zusammen, die packst du rein. Parallel kommt noch die Kostenplanung aus den Teams dazu, welche Budgets brauchst du, welche Beratungsprojekte. Die Mitarbeiterplanung kommt aus HR, das läuft dann in die HR-Abteilung quasi in dem Monat schon jeweils rein. Die haben ja einmal im Monat mit ihren Fachabteilungen Gespräche. Das heißt, die Personalplanung ziehen wir eigentlich nur von HR, packen die mit den Gehältern in die zusätzlich in die Excel mit rein. Ja, also das Tool ist Excel auch, wie gerade erwähnt.
Ja.
Und dann hast du Topline, also woher kommt der Umsatz? Aus Neukunden, aus Umsatz pro Kunde, aus Churn. Dann nochmal gesplittet nach Geografien. Und dann kommen die Kosten dazu und die Personalplanung hinzu. Und das wird dann eigentlich nur noch durch Finance verdichtet. Also es gibt eigentlich schon granulare Teilbereichsplanung aus den jeweiligen Fachbereichen.
Und der Abgleich mit den Ist-Werten, dann einmal im Quartal oder seid ihr monatlich da auch dran?
Das machen wir einmal im Monat. Also
okay.
Wir schicken das im Monatsreporting dann auch raus. Da geht nicht nur eine BWA raus, sondern wirklich, okay, Plan ist zu den SaaS-KPIs und natürlich auch zu den Kosten, beziehungsweise nicht jede Kostenposition, aber EBIT und Cashflow und operative Kosten und Umsatzkosten, also die COGS, Cost of Goods Sold. Das machen wir einmal im Monat, Plan ist Abgleich und dann läuft das rein.
Okay. Ich nutze die Gunst der Stunde an dieser Stelle, weil du hast ja gesagt, ihr macht Finanzplanung noch auf Excel. Ich weise jetzt einfach mal auf den Unternehmerheld hin, der ja einen Online-Finanzplan erhält, also für alle, oder der einen Online-Finanzplan enthält, also für alle, die jetzt auf der Suche sind nach einer Alternative zu Excel, möchte ich den Unternehmerheld-Finanzplan ans Herz legen. Gut, machen wir aber jetzt weiter, vielleicht mit dem Themenblock Vision, Mission, Strategie, Unternehmenskultur. Wie entwickelt ihr eure Strategie? Also kommt ihr einmal, schließt ihr euch einmal im Jahr, macht ihr jede Woche ein Strategie-Meeting? Wie kommt ihr mit den neuen strategischen Richtungen daher?
Einmal im Quartal weggewürfelt, nee. Nee, ist ein super wichtiges Thema. Mittlerweile weiß ich das. Früher habe ich das nicht verstanden, muss ich ehrlich gestehen. Obwohl ich nach meinem Informatikstudium auch noch ein Wirtschaftsstudium drangehängt habe, habe ich Strategie nie so richtig verstanden, weil ich auch vielleicht gerne vor mir hergewurstelt habe oder auch gerne einfach gehasselt habe, wie man heute neudeutsch sagt. Und das haben wir lange gemacht, wahrscheinlich bis 2019. Hat uns auch irgendwie erfolgreich gemacht, weil wir, glaube ich, sehr fokussiert auf das Business waren. Aber wir haben irgendwann festgestellt, dass die Firma halt nicht mehr die gleiche ist. Also ne, am Anfang bist du halt eine kleine Familie mit 10, 20, 30 Leuten. Und Marco und ich als Gründer, wir sind quasi die Frontrunner und alle rennen hinterher. Ne? Mhm. Muss nur aufpassen, dass du nicht widersprüchlich wirst als Gründerduo, weil dann ist es auch sehr, sehr gefährlich. Aber wenn das in der Regel läuft, dann funktioniert das. Wenn du aber irgendwann anfängst, Abteilungen zu bauen, die Teams fangen an, selbst zu hiren, die Teams fangen an, logischerweise sollen sie auch, selbst Entscheidungen zu treffen, dann verwässert sich das irgendwie. Und ich glaube, das trifft für Kultur zu, trifft aber auch für Strategie zu. Also wo soll die Firma sich hinentwickeln, wo soll die Kultur sich hinentwickeln? Und das haben wir irgendwann 2019 auch mal richtig massiv gemerkt. 2019 kamen zunehmend Mitarbeiter auf uns zu, so Teamleiter, Führungskräfte. Da haben wir gesagt, hey, uns fehlt ein Nordstern, uns fehlt irgendwie die gemeinsame Sprache und wie wir eigentlich miteinander arbeiten wollen. Wir so, warum? Ist doch irgendwie klar, verstehe ich gar nicht. Und haben das irgendwie abgetan so. Und dann kamen aber immer mehr auf uns zu und das hat dann was mit uns ausgelöst, weil wir wollten eigentlich, unser Ziel war es immer, einen Arbeitgeber zu bauen, bei dem wir Bock haben, selbst zu arbeiten. Und das war dann, als wir festgestellt haben, okay, die haben da irgendwie einen Disconnect mit dem, was wir tun. Da war für uns die Alarmglocke da, okay, hey, wir müssen was tun. Und dann haben wir wirklich den kompletten Prozess gemacht, haben uns erstmal auf die Kultur fokussiert. Okay, wer sind wir eigentlich? Was hat sich verändert? Wo wollen wir hin? Also wir haben einen Bewerbungsprozess gemacht oder erstmal vorher einen Prozess überlegt, haben dann Bewerbungsprozess in der Firma gestartet. Hey, wer hat Bock mit uns das zu gestalten? Wir wollen hier Werte, Vision und Purpose definieren. Lasst uns mal so eine Taskforce bilden. Dann haben sich Leute beworben, da waren 30, 40 Bewerbungen. Und dann haben wir 15 Leute zusammen mit dem Management zusammengewürfelt und haben uns da ein paar Tage eingeschlossen und haben uns wirklich diskutiert, woher kommen wir, was hat uns groß gemacht, welche Werte sind uns wichtig. Weil Kultur kann es ja nicht sagen, okay, jetzt kreierst du mal eine Kultur, die ist ja schon da, du kannst sie nur sichtbar machen. Und die haben wir dann wirklich sichtbar gemacht, haben Werte definiert, haben das in die Firma zurückgespielt, haben Feedback eingesammelt und dann zum Schluss auch gefeiert. Also wir wirklich haben Culture Night gefeiert. 2020 war das dann letztes Jahr. Und das war so echt eines meiner Highlights in der, glaube ich, ganzen Unternehmergeschichte bis jetzt. Weil wenn du plötzlich feststellst, dass deine Mitarbeiter deine Vision, die du jetzt irgendwie schon seit 6, 7 Jahren immer wieder predigst und vorantreibst und das nie so richtig ankommt, und plötzlich fängt eine Marketingmanagerin an, deine eigene Vision in eigenen Worten wiederzugeben. Und denkst so, okay, krass, das macht was mit der Firma. Und das haben wir wirklich alle gespürt in der Firma. Das hat nochmal einen richtigen Drive reingegeben, eine unglaubliche Motivation, ein unglaubliches Verantwortungsgefühl und auch so eine Initiative nochmal in die Firma reingebracht. Und daraufhin haben wir dann auch so einen kompletten Strategieprozess nochmal hinterhergestellt. Aber das Kulturthema war wirklich die absolute Basis.
Habt ihr euch dabei Unterstützung geholt oder hast du am Sonntag ein Buch gelesen, wie entwickle ich eine Unternehmenskultur und dann ja, machen Sie mal hier so einen Prozess? Mhm. Oder wie habt ihr das initiiert und begleitet?
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Wir haben Moderator hinzugenommen, der Tobias Meyer, der, wie heißt denn die Agentur, der Beautiful Ugly Truth. Also für den mache ich wirklich gerne Werbung. Hört sich sehr fancy an, aber super Typ. Hat das auch schon bei Daimler gemacht. Das passt nicht ganz so gut, ist ein bisschen corporate-lastig. Aber hat wirklich wie Arsch auf einmal zu Sefters gepasst. Und er hat das durchmoderiert. Natürlich haben wir hier und da mit unseren eigenen Ansätzen hier, wir wollen Co-Creation, wir wollen, dass es cool werden, das muss Spaß machen. Und zum Schluss muss da wirklich was anders ist herauskommen und kein Corporate. Ich setze jetzt mal 5 Werte an die Wand. Dann haben wir das mit dem gemeinsam gestaltet und der hat uns dann durch den Prozess durchgeführt als Moderator, als Sparringspartner, hat auch die Ergebnisse irgendwie da verdichtet. Das ist einfach sau viel Arbeit methodisch, ne? Das darf man einfach nicht unterschätzen.
Ja, neben dem operativen Geschäft.
Ja, genau.
Ich habe gehört, ihr setzt jetzt OKRs ein oder ihr wendet OKR an. Warum?
Hat ein paar Anläufe gebraucht. Hab mal viel dazu gelesen tatsächlich und fand das immer schon sehr, sehr, sehr sinnvoll. Am Anfang haben wir es, glaube ich, sehr stark vor uns rumgewurstelt. Da haben wir das nicht gebraucht. Dann irgendwann haben wir angefangen, Finanzkennzahlen als Ziele zu setzen. Das war sehr gefährlich, kann ich nur sagen, weil du die Firma verleitest, kurzfristig zu denken und nicht langfristig. Und die Software-Business wird in der Regel langfristig aufgebaut, nicht von heute auf morgen. Und dann haben wir festgestellt, okay, wir brauchen irgendwas, was die KPIs treibt. Und was die KPIs treibt, sind Aktionen, Aktivitäten. Und nicht irgendwie, okay, jetzt hauen wir noch hier einen Neukunden-Hack raus oder einen Growth-Hack. Das funktioniert schon, aber das nutzt sich halt massiv ab. Irgendwann hast du alle Growth-Hacks durch und du musst halt langfristig Wert generieren und nicht irgendwie kurzfristig nochmal ein paar Zündhebel ziehen. Das klingt immer verlockend, aber das geht nicht auf Dauer gut. Und dann, als wir letztens den Kulturprozess fertig hatten, haben wir einen Strategieprozess definiert, wo wollen wir hin, welche Kunden, welche Märkte wollen wir eigentlich bedienen, welche Produkte wollen wir bauen, welche Produkte und welche Märkte wollen wir nicht bedienen, auch ganz wichtig. Haben das runter definiert, haben dann daraus Initiativen definiert. Könnte man jetzt heute auch sagen, das sind die Company OKRs, also diese übergeordneten Ziele, die die Firma verfolgt für Perspektive 1-2 Jahre. Und dann überlegt, okay, wie können wir das in die Firma reingießen? Dass die Firma anfängt, da wirklich daran zu arbeiten, daran zu glauben, dass wir ein Alignment haben, dass die eine Abteilung nicht nach links läuft, die andere Abteilung nach rechts. Und so sind wir dann zur OKR gekommen. Also wirklich als Strategy Execution Tool. Und quasi bei OKR ist ja das Ziel, du versuchst an die übergeordneten Strategie, Company OKRs, deine eigenen Ziele auszurichten. Und mittlerweile hat fast jeder bei Selfdesk individuelle Ziele, also OKRs, die auch nicht irgendwie an Gehaltsgespräche oder sonst irgendwas gekoppelt sind, sondern wirklich, das ist dein Beitrag, den du bei Selfdesk leisten sollst oder möchtest. Und das ist immer die Frage, okay, das soll sich möglich an der Strategie orientieren. Mhm. Und so läuft das bei uns ab. Die werden einmal im Quartal erstellt. Dann machen wir einmal im Monat ein Check-in darauf, machen eine Retrospektive vor Quartalsende. Dann gibt es in der Regel auch ein Strategie-Update dazu. Und dann geht der ganze Prozess wieder von vorne los. Also einmal im Quartal werden bei uns geplant und dann auch die OKRs aufgesetzt.
Gut ist ja oder schön ist dann, wenn die Ziele auch erreicht werden auf Quartalsbasis. Wie geht ihr damit um, wenn Ziele nicht erreicht werden?
Das sollte in der Retro schauen. Also in der Regel merkst du das schon während dem Check-in, ne? Also du hast ja so ein Confidence-Level, also wie sicher bist du dir, dass dieses Ziel erreichbar ist? Und wenn alle auf 10 sind, dann hast du unambitioniert geplant. Mhm. Und wenn die plötzlich das Confidence-Level von 8 immer weniger wird, das siehst du ja schon unterhalb des Monats. Und in der Regel, also bei uns sollte jede Führungskraft sollte mit einem Mitarbeiter ein One-on-One haben, wo man über solche Themen spricht. Sagt, hey, wo stehen wir da? Warum gibt es eine Abweichung? Und die Plankorrektur sollten auch, wie bei einem Board-Meeting mit Investoren auch, keine Überraschung sein, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Und da muss man sich halt fragen, okay, war das Ziel zu hoch gesteckt? Waren die Kompetenzen nicht vorhanden? An der Motivation scheitert selten, weil dann hätte man das Ziel vorher nicht stecken sollen oder vielleicht passt die Person dann auch nicht zum Unternehmen. Aber wenn die Motivation nicht stimmt, dann hat man, glaube ich, ein anderes Problem. In der Regel ist es Kompetenz fehlt oder das Ziel war falsch gesteckt oder zu hoch gesteckt oder auch zu niedrig gesteckt, gibt es auch, aber meistens ist es eher der andere Fall, sind wir ehrlich. Und das sollte eigentlich kontinuierlich in einem kontinuierlichen Dialog eigentlich auffallen. Und da muss man auch ehrlich dann reingucken, warum es nicht so der Fall ist.
Wie sind jetzt eure Erfahrungen insgesamt mit dem OKR-Prozess? Hat sich das schon gut eingeruckelt? Seid ihr zufrieden oder seid ihr noch weiterhin in der Optimierungsschleife?
Wir sind da noch ziemlich tief in Optimierungsschleifen. Also es laufen bei uns jetzt 100 Leute auf OKRs, sind 175. Also ne, da ist noch ein bisschen was zu tun. Im nächsten Quartal kommen nochmal 60 Leute hinzu. Und der Kasus Knaxus, würde ich sagen, war, als wir die Verantwortung an OKR-Masters delegiert haben. Also wir Management, wir haben mit dem Prozess des Zieles setzen eigentlich gar nicht mehr so richtig was zu tun. Natürlich inhaltlich, aber nicht prozessual. In jedem, also wir haben, ich weiß gar nicht, 15 OKR-Master und die setzen die Ziele. Das funktioniert sehr gut. Die OKR-Master haben sich da auch selbst reingefuchst. Da kann man noch besser werden in der Ausgestaltung, dass die Ziele noch besser gesetzt werden. Das ist, glaube ich, an sich schon eine Kunst, Ziele zu setzen, die richtig gut sind und knackig sind und konkret sind. Und das wissen wir alle. Was jetzt noch echt sehr wild ist, wir machen das alles in einer riesen Excel. Mhm. Und das ist, kannst du dir vorstellen, mit 100 Leuten, das ist sehr grenzwertig. Wir stellen jetzt noch auf ein OKR-Tool um, das suchen wir jetzt gerade aus. Aber uns war erstmal wichtig, den Prozess einzuschleifen und Commitment in der Firma herzustellen. Und da bin ich sehr, sehr zufrieden damit. Also das schlägt Wellen.
Mhm. Du hast ja angesprochen, ihr habt ja nicht nur 100, also die Marke von 100 Mitarbeitern habt ihr ja schon vor etwas längerer Zeit überschritten. Und das ist ja aber schon so eine Marke, wo man erstmal überlegt. Ne? Also wenn plötzlich 98 andere Leute um das Gründerteam herum wirbeln und dann da beschäftigt sind. Was glaubst du, ist aus deiner Sicht wichtig, um da wirklich ein Team aufzubauen?
Das Führungsteam oder jetzt in Summe, wie man Teams baut?
Also gehen wir davon aus, euer Führungsteam ist aligned, das passt. Aber jetzt kommen eben wirklich 100 und mehr Mitarbeiter dazu. Wie schafft man das, dass das kontinuierlich ein Team erstmal wird und bleibt und nicht einfach nur eine Ansammlung von Personen, die halt irgendwas arbeiten?
Also dieser Kulturprozess, also wirkliche Werte zu haben und nicht nur schöne Worte an der Wand. Werte, die gelebt werden, an denen man gemessen wird, an denen man gechallenged wird. Das ist, glaube ich, wirklich key. Dann auch ein gemeinsamer Antrieb zu haben, einen gemeinsamen Purpose zu haben und eine gemeinsame Richtung. Damit meine ich vor allem die Vision. Das ist das, was das Herz höher schlägt. Die Strategie ist das, was das Kopf höher schlagen soll, wenn man das überträgt. Ich glaube, das ist wirklich Grundvoraussetzung. Und dann brauchst du natürlich in Summe, also wie Teams zusammengebaut werden, es basiert alles auf Vertrauen. Und dieses Vertrauen muss untereinander da sein. Wenn das Vertrauen nicht da ist, muss man das ansprechen können. Aber das sollten Werte, die gelebt werden, eigentlich regeln untereinander. Und ich glaube, wenn du das hast, das funktioniert das echt gut. Wenn du das nicht hast, dann verwässert das unbewusst. Mhm. Und irgendwann ist die Kacke am Dampfen, ne? Jetzt übertrieben gesagt. Ich glaube, das ist so das Hauptthema. Aber natürlich vorher muss schon ganz viel passieren. Wenn du Vertrauen schenkst, dann musst du wirklich auch Inhalte delegieren, Entscheidungen delegieren können. Du brauchst auch Strukturen. Also ich glaube sehr stark an Selbstorganisation. Aber ich glaube, Selbstorganisation funktioniert nur mit guter Führung, sehr guter Führung. Und ich glaube, ganz ohne Strukturen funktioniert das auch nicht. Deshalb glaube ich, eine wichtige Struktur, ein guter Informationsfluss, eine hohe Transparenz, hohes Vertrauen, aber auch hohes Commitment auf die Zukunft, auf die Werte etc., das ist alles brutal wichtig und die Grundvoraussetzung, dass du wirklich ergebnisorientiert arbeiten kannst und Konflikte angesprochen werden und Co. Wenn das Vertrauen nicht da ist, Dann kannst du, glaube ich, noch so viele Konflikte ansprechen, dann ist jeder sofort in der Abwehrhaltung und Co. Mhm. Aber das ist alles Kultur, ne? Sind wir ehrlich.
Wie hast du delegieren gelernt? Oder war das nie ein Problem für dich?
Grundsätzlich bin ich ein sehr fauler Mensch, das hilft. Das hilft tatsächlich. Ich bin jetzt auch kein Perfektionist, das hilft auch. Ich glaube, also mein Mitgründer hat das deutlich schwerer. Der ist schon sehr perfektionistisch veranlagt und ist auch jemand, der sehr gerne selbst werkelt, noch lieber als ich. Dem fällt das schwerer. Mir fällt das immer dann schwer, wenn offensichtlich nicht die gleichen Erwartungen zusammenhängen. Also, und meine Erwartungen, die erhöhen sich leider sehr, sehr oft. Mhm. Und das ist zu Leid meinen Mitarbeitern, sag ich mal, weil die das dann häufig merken. Aber ich glaube, also es hat auch viel mit Aushalten zu tun. Ne? Also wenn du Vertrauen schenkst, dann sollte ich der Mitarbeiter auch daran challengen und sagen, hey, vertraust du mir jetzt oder vertraust du mir nicht? Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Und da musst du als Führungskraft auch echt mal aushalten können, wenn da vielleicht was nicht so ideal läuft. Oder vielleicht auch nur, du es gar nicht weißt. Ne? Also eine blinde Vermutung als Führungskraft, dass da was nicht gut laufen könnte. Und das ist häufig eine Blackbox. Aber entweder du vertraust der Person halt oder du vertraust ihr nicht. Ich glaube, zwischendrin gibt es nicht viel. Mhm. Und wenn du der Person nicht vertraust, dann musst du es ansprechen und dann muss man schauen, ob das Misstrauen begründet ist. Und dann muss man gemeinsam reingucken. Und vielleicht ist es tatsächlich der Fall und dann waren die Erwartungen falsch gesetzt oder die Standards zu niedrig oder die Kompetenzen nicht vorhanden. Oder muss sagen als Führungskraft, ja okay, hast du recht, ich vertraue dir weiterhin. Mhm. Du machst das schon gut. Und dann lernst du irgendwann dieses Aushalten. Aber das tue ich mir immer noch schwer, muss ich ehrlich sagen.
Wie gehst du mit Fehlern um, die Mitarbeiter machen? Also Vertrauen ist da, aber es passieren Fehler. Das ist logisch. Wie reagierst du?
Da sind die Momente, glaube ich, wo das Vertrauen dann wirklich, wo vielleicht das Gummiband des Vertrauens dann auch mal anfängt zu flitschen. Aber ich glaube, das ist wichtig. Ne? Und das hat auch wieder was mit Aushalten zu tun. Und dass man nicht direkt irgendwie ins Blamen reingefällt und ins Rechtfertigen, sondern sich anguckt, hey, verstanden, auch vielleicht Dank sogar für die Offenheit. Sagt, okay, lass uns mal gemeinsam rangucken. Ganz nüchtern, ganz möglichst Emotionen vom Tisch. Und lass uns überlegen, okay, das ist eine positive Lernerfahrung. Also hinter jedem Fehler ist ja irgendwo ein Rätsel versteckt, was irgendwie eine positive Lernerfahrung ist. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man da möglichst ohne Emotionen gemeinsam reingucken kann. Und dann auch wieder, okay, sagt, jetzt ist es so, Punkt, ist Situation akzeptieren, lass es nach vorne überlegen, was müssen wir ändern. Manchmal war die Richtung falsch, manchmal war es einfach ein Zufall, so ehrlich, viele Fehler passieren auch durch Zufall. Und dumm ist nur, meiner Meinung nach, wenn das Muster zweimal passiert. Also wenn du das Gleiche tust, aber einen unterschiedlichen Output erwartest, dann muss man sich tatsächlich auch, glaube ich, über die Person, also muss man auch wirklich angucken, ob die Person wirklich die Entscheidungsfähigkeit hat, die sie für diese Situation bräuchte. Und dann muss man es halt auch, glaube ich, das hat was mit Vertrauen zu tun, aber in dem Fall kann man diese Kompetenz der Person nicht zutrauen und das muss man dann auch ansprechen. Dann kann man daran arbeiten, dass diese Kompetenz erlernt wird oder halt eben noch nicht.
Wie geht ihr damit um? Also wie viel Raum gebt ihr, beziehungsweise wie schnell seid ihr auch dann dabei, okay, zu sagen, wir trennen uns? Und hat sich das im Laufe der Zeit irgendwie vielleicht geändert? Von ich halte fest, ich probiere, zu okay, wir entscheiden vielleicht relativ schnell, wann es nicht mehr weitergeht.
Wir haben immer super langsam entschieden, also waren super, super lange nicht konsequent. Und der Begriff Seth Family ist bei uns schon auch tief verankert und das drückt viel aus. Natürlich sind wir keine Familie mehr. Und natürlich wirst du bei uns auch nicht reingeheiratet, also wirst nicht reingeboren und kannst du Seth Family tatsächlich aussuchen. Und was ein schon wichtiger Kernwert bei uns ist, Verbundenheit und Freundschaft und Miteinander. Und wenn etwas mal nicht läuft, dann geben wir Leute Chancen, geben zweite Chancen, geben vielleicht auch dritte Chancen und sprechen das wirklich offen und ehrlich an. Aber halt auch mittlerweile deutlich klarer. Das ist sauschwer, sind wir ehrlich. Also mittlerweile kann ich das viel, viel besser als vor 5 Jahren, das wirklich klar und nüchtern anzusprechen und trotzdem der Person zeigen, du bist mir wichtig und ich engagiere mich jetzt gerne für dich. Ich möchte, dass du das schaffst und ich möchte, dass du das schaffst. Aber Selfless braucht das. Und entweder du kommst halt dahin und ich wünsche es mir wirklich, aber wenn nicht, dann müssen wir einen anderen Weg suchen. Und du passt vielleicht kulturell hervorragend zu dieser Firma Und wenn die aktuelle Rolle dich nicht erfüllt und Zendesk nicht und du deinen Beitrag nicht so leisten kannst für Zendesk, wie was Zendesk braucht, dann lass uns darüber sprechen, welche andere Rolle vielleicht für dich passt. Weil, sind wir ehrlich, das Thema nimmt dir ja sonst, diese Rolle nimmt dir mehr Energie, als sie dir geben soll. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Mhm. Job sollte dir mehr Energie geben, als sie dir nimmt. Und wenn es bei der Person dann nicht mehr zutrifft, weil er ständig hinter den Erwartungen oder sie oder er hinter den Erwartungen hinterherläuft, dann ist es scheiße. Und das merken alle drumherum. Und dann musst du auch irgendwann konsequent sein und sagen, okay, lass uns eine neue Rolle angucken bei Zendesk. Und wenn diese Rolle heute nicht vorhanden ist, dann ist hier ein tolles Abfindungspaket. Und vielleicht passt ja zukünftig nochmal. Vielleicht haben wir die Rolle zukünftig. Kulturell passt du, aber eben der Beitrag, den können wir heute nicht sicherstellen. Und dann ist es auch in Ordnung, dass man da getrennte Wege geht. Aber ja, es hört sich zu einfach an. Es ist sau zeitintensiv.
Ganz, ganz schwer.
Und emotional hoch anspruchsvoll. Und das sind auch die Themen, die mich echt beschäftigen.
Ja. Holst du dir Feedback von deinen Mitarbeitern ein?
Manchmal bekomme ich Feedback und will es nicht. Aber meistens bin ich schon, sind ehrlich. Also wenn du Feedback nicht bekommst, dann ist es immer ein schlechtes Zeichen. Mhm. Wenn du es proaktiv bekommst, dann ist es ein gutes Zeichen. Manchmal sind wir auch faule Menschen und geben dann vielleicht doch nicht gerne das unangenehme Feedback, was schon vorher angemessen wäre. Da kann ich mir auch immer wieder selbst an die Nase fassen. Aber ich glaube, grundsätzlich funktioniert das sehr gut bei uns, dass Feedback auch sofort gegeben wird. Und ich fordere es aber, ich bin auch schon Freund von, lass uns wirklich nochmal einfordern, regelmäßig, vielleicht einmal im Jahr. Früher hat man das 360-Grad-Feedback genannt. Heute mache ich das auch einfach gerne bei einem Spaziergang mit meinen Kollegen, die eng bei mir sind, aber auch mit Kollegen, die schon lange dabei sind. Und das war jetzt vorhin Mittagessen mit einem Entwickler, mit dem Stefan. Das war Mitarbeiter Nummer 2, ne? Mhm. Und der ist nach wie vor Entwickler. Da war mal kurz eine Führungskraft, ist ja keine Führungskraft mehr. Und das ist immer wieder toll. Und weil der bekommt trotzdem so viel Grundrauschen mit. Das ist auch immer gut. Und dann frage ich dann auch, hey, gibt es irgendwas in der Firma, was wir ändern sollten? Das ist, glaube ich, die wichtigen Themen für innerhalb der Firma. Aber auch, hey, also meine Lieblingsfrage auch an meine Mitarbeiter ist, wie zufrieden bist du mit mir als Führungskraft auf einer Skala von 1 bis 10? Und wenn da eine 7 rauskommt, okay, und was müsste jetzt passieren, damit du nächstes Mal 9 sagst? Also da gibt es schon was, da gibt es immer was.
Wenn wir zum Abschluss noch ein bisschen auf dich als Unternehmer, als Person. Was sind für dich die wichtigsten Dinge, um effizient zu arbeiten? Also wie strukturierst du dich möglichst effizient?
Effizienter könnten wir alles sein, da muss man auch fair sein. Da gibt es vieles, was nicht so läuft. Was mir hilft, ist eine Morgenroutine tatsächlich. Das habe ich lange nicht gemacht. Ich habe lange nicht gefrühstückt und das ganze Zeug. Mittlerweile bin ich da sehr stringent. Stehe zur gleichen Uhrzeit meistens auf. Meditiere. Gibt mir extrem viel Ruhe. Ich bin grundsätzlich ein sehr nervöser und unruhiger Mensch. Das gibt mir sehr, sehr viel Ruhe und Fokus. Dann mache ich Sport, dann frühstücke ich und vor 9 mache ich auch keine externe Termine, also gar keine Termine eigentlich. Mhm. Nur in wirklichen Ausnahmesituationen. Und zwischen 8 und 9 Uhr lese ich oder arbeite dann auch meine E-Mails ab oder meine Slack-Kommunikation. Und dann gucke ich mir einmal, oder dann habe ich meine in der Regel meinen Tag durchgeplant, von morgens bis abends. Mhm. Trotzdem versuche ich mir aber, den durchgeplanten Tag auch mit Fokuszeiten zu füllen. Jetzt gleich nach unserem Termin, da habe ich eine Stunde Zeit für mich. Und da kann ich mir dann dediziert Themen auch abarbeiten, die für mich wichtig sind. Oder Gedanken machen, brainstormen, um Themen zu lösen. Und ich glaube, so eine Fokuszeit ist schon wichtig, dass man nicht nur in Meetings drin ist, sondern wirklich auch an Themen arbeiten kann. Und das in Summe, dass damit das besser wird und kontinuierlich geschliffen wird und auch ich effizient arbeite, mache ich selbst einmal in der Woche ein Weekly Planning. Das geht so 2 Stunden. Meistens freitags morgens. Und da gucke ich mir an, okay, was ist in der Woche gut gelaufen? Wo bin ich zu spät gekommen? Hatte ich genug Zeit für meine Freundin? Hatte ich genug Zeit für mich selbst? Habe ich Sport gemacht? Habe ich meditiert? Welche Termine waren effizient? Welche Termine waren nicht effizient? Mhm. Und was mache ich dann selbst? Also einfach so eine eigene Retro und dann auch die Planung für die nächste Woche. Welche Termine sage ich ab? Welche Termine behalte ich? Habe ich genug Fokuszeit, um an den Themen zu arbeiten, die mir wichtig sind, um meine eigenen OKRs zu erfüllen oder auch meine persönlichen Ziele zu erfüllen? Habe ich Zeit für meine Freundin eingeplant? Das sind die Themen, also es ist einfach eine Fragenliste, die ich jede Woche abarbeite. Mhm.
Was motiviert dich nach all den Jahren Zendesk noch?
Wir haben ja Zendesk mittlerweile. Also das ist eine einmalige Gelegenheit, meiner Meinung nach. Wir haben ein riesiger Markt. Es gibt allein in Deutschland 5,9 Millionen von kleinen Unternehmen. In Österreich nochmal 600.000. Und du, René, und ich, wir alle wissen, die haben echt viele Herausforderungen und viele Themen. Viele Themen sind nicht leicht für die. Da gehört Buchhaltung definitiv dazu. Auch wenn mein Herz nicht für Kontenrahmen und Bilanzen schlägt, aber mein Herz schlägt für die Zielgruppe. Und das treibt mich nach wie vor an, denen wirklich einen Mehrwert zu stiften. Und ich finde das schon cool, wenn mich Bekannte, Freunde, Unternehmer, Selbstständige ansprechen und sagen, hey, ich habe selbst das gedeckt, das funktioniert echt hervorragend. Mhm. Das spart mir Zeit. Da geht mir jedes Mal wirklich richtig das Herz auf und freut mich wie ein kleines Kind. Nehme das aber auch zu Herzen, wenn da was nicht gut läuft. Und gleichzeitig, für mich war immer schon eine Ambition, das hört sich jetzt doof an, ich wollte immer schon etwas Bedeutendes in meinem Leben machen und so ein bedeutendes Unternehmen bauen, was lange besteht, wirklich einen Mehrwert stiftet für die Gesellschaft und nicht zu Lasten der Umwelt und nicht zu Gelasten der Gesellschaft was tut, sondern wirklich Mehrwert stiftet für Mitarbeiter, für Offenburg, für drüber hinaus, für Selbstständige, für unsere Kunden, aber auch natürlich für Investoren und Gesellschafter. Ich glaube, das geht alles in Harmonie, wenn man das richtig tut und nicht zu Lasten von anderen tut. Ich glaube, das haben wir beim Kapitalismus häufig vergessen. Aber das zu zeigen, das treibt mich nach wie vor an. Und ich glaube, da haben wir mit Selfdesk eine einmalige Chance, ein wirklich bedeutendes, großes Unternehmen mit vielleicht mal tausenden Mitarbeitern, mit Millionen von Kunden zu bauen. Und diese Chance bekomme ich wahrscheinlich kein zweites Mal in meinem Leben.
Was frustriert dich?
Das ist gerade angesprochen. Also es gibt zwei Dinge, die mich extrem frustrieren. Das sind, wenn Mitarbeiter nicht glücklich sind und wenn Kunden nicht glücklich sind. Und das lässt sich halt zunehmend nicht mehr vermeiden mit Konsequenz. Mhm. Vielleicht irgendwann danken die Mitarbeiter dir, weil sie dann sehen, okay, das war vielleicht nicht das Richtige. Aber solche Prozesse, die frustrieren mich schon stark. Mich frustriert es aber auch stark, wenn die Leute vor sich herarbeiten und vielleicht, das ist so ein Klein-Klein-Thema, vor sich herarbeiten und vielleicht das große Ganze oder auch den eigenen Anspruch verlieren. Also so das typische, ich bin froh, ich mache es jetzt fertig, aber ob seine Arbeit nachher zu fragen, ob es wirklich gut ist und den Ambitionen entspricht, das macht mich schon noch fuchsteufelswild.
Du hast ja vorhin angesprochen, du machst Morgenroutine mittlerweile, meditierst. Das klingt so ein bisschen danach, dass es Belastungsmomente gab in den letzten Jahren beim Unternehmensaufbau. Ist das so?
Alles andere wäre, also jeder andere, der solche Wachstumsphasen hinter sich hat und das nicht behauptet oder nicht das Gegenteil behauptet, wäre, glaube ich, dass der lügt. Also von wenig Schlaf bis hin zu, okay, man wacht nachts auf und hat was im Kopf und hat vielleicht eine positive Idee im Kopf, hat aber vielleicht auch ein Thema, was einen nicht schlafen lässt im Kopf. Mhm. Und natürlich macht es da einen irgendwie wirklich auch fertig. Und eben diese Frage, wie viel Energie gibt es dir und wie viel Energie nimmst du dir? Und wenn es mehr Energie nimmt, als es dir gibt, dann musst du was ändern. Und viele Dinge mache ich heute auch nicht mehr, die ich früher gemacht habe.
Wie hast du diesen Schritt oder wie hast du den Prozess dann gestartet? Also klar, du hast gemerkt, okay, irgendwas, ich schlafe nachts nicht mehr gut. Wenn man jung ist, hält man das auch noch aus, aber mit zunehmendem Alter belastet einen das natürlich. Aber wie kam es dann dahin, dass du gesagt hast, okay, ich muss jetzt was ändern? Oder hast du Beratung gesucht da auch nochmal? Oder wie ist dann das einfach passiert, dass du gewisse Dinge verändert hast?
So ähnlich wahrscheinlich wie bei, als wir die Kultur verloren haben mit Selfdesk, ist es mir wahrscheinlich ähnlich gegangen, also auch zu dem Moment wahrscheinlich. Und irgendwann bekommst du halt Feedback, am Anfang verdrängst du das, willst es nicht wahrhaben und sagst, das ist doch alles normal, jetzt jammer nicht so. aber irgendwann häuft sich dann und danach fängst du an, dir Gedanken zu machen und ich war und bin nach wie vor auch regelmäßig bei einer Psychologin. Das hilft mir auch, über die Themen dann irgendwie zu sprechen und selber auch wieder zu reflektieren. Ist das wirklich noch, bin ich auf dem richtigen Weg? Mhm. Erfüllt mich das? Und ich glaube, das kontinuierlich zu tun und nicht auf den Big Bang zu warten, das hilft, das kann ich mittlerweile deutlich besser, konnte ich früher aber nicht. Und wenn es sich dann richtig fertig macht, dann ist es meistens schon zu spät, sind wir ehrlich. Mhm.
Wie bildest du dich weiter? Wo holst du dir deinen Input her, um besser zu werden, smarter zu werden, je nachdem?
Ich lese schon echt viel. Klar kann man immer mehr lesen, aber ich versuche irgendwie schon jedes Quartal 8 Bücher zu lesen und schaffe das meistens, nicht immer. Und das sind keine Romane, sondern eigentlich nur Businessbücher. Das interessiert mich irgendwie auch mehr. Mhm. Und dann der Austausch mit anderen Unternehmern, die in einer ähnlichen Phase sind oder die schon durchschritten haben, Das hilft mir auch natürlich extrem und das ist eigentlich das schnellste und effektivste Lernen, weil du wirklich ungefiltert das Zeug bekommst und nicht durch Schwarz-Weiß-Druck irgendwie gefiltert wurde, sondern da bekommst du wirklich auch Zeug, was du sonst nicht lesen kannst irgendwo. Aber sonst Blogs und Lesen ist schon so ein echt starkes Fundament. Und dann, glaube ich, die gezielten Leute rauspicken, die genau das schon durchschritten haben, was man gerade vor der Brust hat, das hilft mir immer sehr. Das irgendwie, das suche ich mir die Leute selbst, da helfen unsere Investoren mit einem Netzwerk. So ein bisschen gesundes Netzwerken gehört, glaube ich, dazu, sonst kommt man, glaube ich, nicht vom Fleck und muss alles neu erfinden.
Mhm. Du hast gesagt, du liest viele Bücher. Hast du ein, zwei Tipps, die du jetzt einfach mit den Hörern mitgeben würdest? Hier, schaut euch diese ein, zwei Bücher an. Die sind auf jeden Fall hilfreich.
Oh, da gibt es so viele, ne? Zu jeder Phase, glaube ich, des Unternehmens gibt es andere Bücher. Jetzt zuletzt fand ich zum Beispiel auch schön zu lesen oder interessant zu lesen. Von Netflix, Keine Regeln. Mhm. Auch sehr spannend, ist nicht so wahnsinnig emotional. Ist ein bisschen hart zu lesen. Ist von Ray Dalio, Principles.
Okay. No Rules, Rules. Also glaube ich im Englischen.
Ja, genau.
Kann ich auch nur empfehlen. Es sind auf jeden Fall viele spannende Ansätze dabei. Ich habe in einem alten Interview von dir auf deutsche Startups gelesen, wir müssen den Schritt zu einer professionellen Firma schaffen. So. Seid ihr da jetzt angekommen?
Wir sind deutlich weiter. Also wir haben noch viel vor uns. Ne? Wir stehen ganz am Anfang von der Reise von Self-Tasking. Da muss vieles noch professioneller werden. Viele Dinge brauchen wir auch einfach großartiges Talent. Davon haben wir schon viele. Wir müssen ein paar noch weiterentwickeln. Aber ich glaube, das ist viel, das haben wir jetzt alle bei Netflix auch wieder schön schwarz-weiß im Buch gelernt. Talent, großartiges Talent ist noch viel wichtiger als irgendwie professionelle Prozesse. Ja, also an vielerlei Stellen werden wir bestimmt noch ein bisschen professioneller, aber wir fokussieren uns viel mehr auf unsere Mitarbeiter und die künftigen Mitarbeiter. Ich glaube, das ist dann wirklich, wirklich wichtig. Aber ja, früher war das schon wilder Westen bei uns, muss man auch fair sein.
Wenn wir in 3 Jahren uns hier wieder sprechen im Podcast, worüber können wir dann sprechen aus deiner Sicht?
Puh, was kommt in 3 Jahren? Also ich hoffe, dass wir ein richtig großes, bedeutendes Unternehmen geworden sind, also dass wir die Hiring-Ziele geschafft haben. Und das sind viele 100 Mitarbeiter, die wir in den nächsten Jahren onboarden möchten. Mhm. Dass unsere Kultur weiterhin so großartig bleibt, wie sie ist. Das ist uns echt allen Herzensthema. Und nur wenn das stimmt, machen wir das auch, muss man auch fair sein. Und dass wir einem großen Schritt unserer 1 Million Kunden näher gekommen sind. Ich glaube, 2, 3 Jahre werden wir das noch nicht schaffen, aber wir sollten da einen bedeutenden Schritt hingemacht haben und dann würde mich das extrem freuen.
Können wir auch schon über ein IPO sprechen?
Ich habe gerade überlegt, ob ich auch Unicorn-Bewertung oder irgendwas in den Mund nehme oder IPO oder dergleichen. Ich glaube, das ist, also A, sind das keine Ziele, die man sich stecken sollte, sondern das ist nice to have und wenn das die Firma braucht, dann sollte man das tun. Und auch nicht davor zurückschrecken, sondern sich überlegen, was ist für die Firma hilfreich. Ich glaube, ein IPO kann in adäquater Zeit sinnvoll sein. Wird das in 2 Jahren sein? Ich glaube nicht. Ein bisschen länger brauchen wir auf jeden Fall. Dafür gibt es auch zu viel privates Kapital im Markt. Weil so eine Börse macht ja auch was mit dem Unternehmen. Ne? Und das musst du erstmal managen können und aushalten können, wenn es dann auch mal vielleicht nicht so läuft und die Analysten dann überall reinpicken. Mhm. Da gibt es, glaube ich, zu gute Investoren aktuell im privaten Markt, die viel mehr Ruhe mitbringen und dich nicht zu stark ablenken.
Alles klar. Fabian, ganz, ganz herzlichen Dank für die Offenheit bei vielen Themen. Ich glaube auch für die wirklich tiefen Einsichten und Erfahrungen, die sehr hilfreich sind für alle die, die auch ihr Unternehmen auf Wachstumskurs bringen können. Also das, so habe ich das Gespräch empfunden, von daher ganz, ganz herzlichen Dank und natürlich viel Erfolg, sodass wir, wenn wir in 2, 3 Jahren hier mal ansetzen, auf viele tolle Wachstumsschritte zurückblicken können.
Gerne, gerne, René. Nächstes Mal reden wir ein bisschen mehr über dich. Dann passt es auch wieder.
So, das war der erste Teil unseres neuen Formats Unternehmer Einblicke. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich freue mich über Kommentare, natürlich auch gerne Fragen hinterlassen, die ich dann anderen Unternehmerinnen und Unternehmern in den nächsten Folgen stellen kann oder auch Unternehmerinnen und Unternehmer vorschlagen, die gerne hier im Podcast gehört werden sollen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Das war der Passion for Business Podcast. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf passionforbusiness.de.